Und nun möchte ich einen kurzen Bibeltext lesen, und zwar aus Johannes Kapitel 21, und da heißt es ab Vers 15. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich liebe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Das war die erste Begegnung zwischen Petrus und Jesus nach all dem, was geschehen war. Die meisten werden wissen, was geschehen war. Karfreitag war geschehen, Ostern war geschehen, aber im Vorfeld des Karfreitag war was ganz Besonderes geschehen. Dieser Simon Petrus, von dem in unserem Text die Rede ist, der hat an jenem Abend jämmerlich versagt. Wir kennen diese Geschichte. Da krähte dann der Hahn und dann begriff Petrus, was die Stunde geschlagen hatte. Was war nur passiert? Dieser Petrus, der ja auch andere Worte über seine Lippen bringen konnte. Zu früheren Zeiten hat der Petrus mal gesagt: Herr, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich doch nicht. Ich würde dich nicht verlassen. Da hat er den Mund ganz schön voll genommen. Und ich glaube, er hat sogar ernst gemeint und ehrlich gemeint. Und es gab noch andere Gelegenheiten, Begegnungen mit Jesus, wo der Petrus sehr mutig war und sehr selbstbewusst und genau wusste, wo es lang geht und wie es zu gehen hat. Das widerfahre dir ja nicht, ist da auch so ein Satz in diesem Zusammenhang. Und dann dieser Donnerstagabend. Wo war denn nun all der Mut? Wo war denn nun dieses Selbstbewusstsein? Da kommt es dann in dieser Situation dazu, dass er sagt: Jesus, den kenne ich nicht. Naja, und ich habe es ja schon angedeutet, als der Hahn dann krähte, dann war es auch bei Petrus soweit. Und wir lesen, er ging hinaus und weinte bitterlich. Tränen der Verzweiflung, Tränen der Angst, der Not, des Versagens. An dieser Stelle einfach mal so ein Gedanke in unsere Wirklichkeit hinein, unseres Lebens. Wir haben ja nun doch den größten Teil unseres Lebens hinter uns, auch was unsere Jesus-Nachfolge angeht. Kennt ihr diese Situationen, wo man für Gott die Welt einreißen wollte? Früher sagte man, die erste Liebe, da war kein Weg zu weit, da war keine Aufgabe zu schwer, da hat man nicht gesungen, Herr, sende die anderen, sondern da hat man mit Inbrunst gesungen, sende mich. Da war kein Weg zu weit. Naja, und dann haben wir ja auch unsere Erfahrungen gemacht, ich jedenfalls auch. Da haben wir Gott versprochen, treu zu sein, dran zu bleiben. Aber dann denke ich auch an diese Situationen in meinem Leben und vielleicht fällt euch ja auch so eine Situation ein, wo man dann sagte, und wo ist jetzt all dein Mut? Wo ist all dieser Schwung geblieben vom Anfang? Wo ist das alles geblieben? Das Feuer, das Brennen? Wo ist das geblieben? Das, was wir eigentlich tun wollten und dann eben doch nicht getan haben? Vielleicht gab es auch im Leben solche Situationen wie in jener Nacht bei Petrus. Vielleicht war man drauf und dran, die Flinte ins Korn zu werfen, wie man so schön sagt. Vielleicht war man drauf und dran, wie bei Hiob, sage Gott ab und stirb, wo nur noch Verzweiflung war, nur noch Nacht und wo man nicht nur resigniert war, sondern deprimiert war und völlig fertig war. Solche Situationen mag es gegeben haben. Ich weiß von einem Menschen, der war in ähnlicher Situation. Judas hat er geheißen. Das Schlimme bei Judas war, dass er in seiner Verzweiflung diese Silberlinge, die er da bekommen hatte, den Leuten vor die Füße warf. So verzweifelt war er. Und dann hat er buchstäblich das Strick genommen. So verzweifelt. Ach, wäre doch ein Judas Jesus begegnet. Bei Petrus ist es anders. Er ist Jesus begegnet oder Jesus ist ihm begegnet. Und das war der entscheidende Punkt. Und dieser Jesus stellt dem Petrus eine Frage. Simon, Petrus, hast du mich lieber, als mich diese haben? Also, alles andere hätte eigentlich Petrus erwarten können, aber nicht diese Frage. Wenn ich mich hineinversetze in die Situation des Petrus, dann hätte ich erwartet, dass Jesus sagt: Petrus, wie konntest du nur? Oder um da meinen Namen einzusetzen: Manfred, wie konntest du nur? Aber die Frage von Jesus an Petrus bedeutet eigentlich längst: Was auch immer gewesen ist, du lieber Petrus, ich liebe dich. Ich wasche dir nicht den Kopf. Ich rücke dich nicht zurecht. Merkt ihr, wie ganz anders Jesus umgeht mit Versagen, mit Schuld? Und das ist eigentlich die frohe Botschaft an diesem Sonntagmorgen. Gott liebt dich längst, obwohl du das noch gar nicht weißt. Und Gott liebt dich längst, auch mit deiner Vergangenheit. Und Gott liebt dich auch heute mit dem, was an Versagen in der vergangenen Woche alles gewesen ist. Gott liebt dich längst. Und er liebt dich nicht nur heute, sondern auch morgen, was immer auch geschieht. Von Gott kommt nicht, dass er uns die Vergangenheit vorhält. Wir Menschen untereinander, wir sind da anders gestrickt. Wir rechnen auf. Wir holen Vergangenes vor. Wir rechnen nach. Aber da merken wir die Begrenztheit unserer Liebe. Jesus liebt, obwohl er uns kennt. Und Jesus gibt uns gewissermaßen immer wieder neu seine Hand. Ja, die Vergangenheit wird aber auch nicht einfach nur so durchgestrichen. Das wird mir immer deutlich, wenn ich darüber nachdenke. Dreimal muss sich der Petrus diese Frage gefallen lassen. Dreimal war auch die Verleugnung. Das war schon intensiv. Man könnte ja sagen, also wenn Jesus den Petrus einmal gefragt hätte, wäre es ja gut. Aber das lässt mich ahnen, dass Gott, dass Jesus seine Liebe, seine Gnade auch nicht wie eine Schleuderware unter die Leute bringt. Alles nicht so schlimm, alles nicht so dramatisch. Kann ja mal passieren, die Situation war so. An deiner Stelle hätte ich vielleicht auch geleugnet, weil es ja eigentlich auch um meine eigene Haut ging. Nein, auch das ist eine Botschaft, die ich immer wieder verinnerlichen will. Dass Jesus uns vergeben hat, hat ihn das Leben gekostet. Gott hat nicht einfach mal alle Fünfe gerade sein lassen und hat gesagt, ist nicht so schlimm, schwamm drüber. Nein, Vergebung kostet Leben. Und in diesem Falle, Gnade kostet Leben. Gnade ist keine billige Gnade. Und deswegen ist die Gegenwart, mein Sein in Jesus Christus nicht einfach nur so ein Bagatellbesuch, sondern das geht in die Tiefe. Ich stehe vor einem heiligen Gott, vor einem Gott, der, mit dem ich nicht spaßen kann. So nach dem Motto, naja, der liebe Gott vergibt schon. Es war eben die Situation. Es gibt auch keine billige Gnade. Das muss man auch wiederum sagen. Ich bin ein Prediger oder Pastor, wie auch immer. Ich habe wohl immer sehr stark die Liebe Gottes verkündigt und geprägt. Aber mir ist auch immer wieder bewusst, mit Gott kann ich nicht spaßen. Mit Gott kann ich nicht umgehen wie mit einem Kumpel, wie mit einem, naja, am Ende nehme ich ihn gar nicht mal so sehr ernst. Unser Gott ist ein heiliger Gott. Und das steht auch mal in der Bibel, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Da kommen solche Gedanken ganz neu auf, von Ehrfurcht. Und da stehe ich eben nicht vor meinem Gott sozusagen ganz lässig, womöglich die Hände in den Hosentaschen und klopfe ihm auf die Schulter. Na, lieber Gott, alter Kumpel, so ist Gott nicht. Am Donnerstag hatten wir Gemeindeleitungssitzung. Da wurde uns das auch mal so bewusst. Vor Gott stehe ich mit Ehrfurcht. Das heißt nicht, dass ich mich vor Gott fürchte. Aber Ehrfurcht bedeutet für mich, ich nehme Gott ernst. Mit Gott kann man nicht spielen. Gott kann man nicht nach seinen Bedürfnissen jonglieren oder manipulieren. Gott ist auch kein Wunschautomat, wo ich den Groschen meiner Gebete reinstecke und dann muss das Gewünschte herauskommen. Nein, Gott ist immer noch Gott. Und da kann ich auch eben all das einordnen, was schwierig ist, was Leid bedeutet. Und dann kann ich auch den Paulus nachempfinden, der mal gesagt hat, und da habe ich nun gebetet, dass Jesus diesen Stachel aus meinem Leben nimmt. Ja, was mag er gebetet haben, gerungen haben? Und was hat Gott gemacht? Lass dir an meiner Gnade genügen. Mit diesem Stachel im Fleisch, mit diesen gesundheitlichen Problemen, so wie du bist, bist du eigentlich richtig. Und dann geschieht das Wunder, dass Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Mit solchen Leuten kann Gott die Welt verändern, die sich ganz hineingeben in diese Gnade Gottes und wissen, alles, was ich bin, bin ich durch seine Liebe, bin ich durch sein Geschenk. Nicht ich, aber er. Nicht ich kann heilen, aber er kann heilen. Ich würde auch gerne große Wunder tun. Aber Leute, wer Wunder tut, ist immer noch Jesus. Und wenn es durch dein Gebet geschieht, dann ist es nicht deine Leistung, sondern dann ist es immer noch das, was Jesus tut in seiner Gnade. Und es ist so ein gutes Gebet: Herr, dein Wille geschehe. Alles dient uns zum Besten. Ich will noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, was manchmal auch problematisch ist. Der Petrus hat ja eben auch geantwortet auf die Frage von Jesus: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das hat mich auch beeindruckt. Petrus hätte ja auch sagen können: Herr, die Umstände waren so. Kannst du es vielleicht verstehen? Und da habe ich wieder an mich gedacht, und so ein Stück ist das auch Lebenserfahrung. Was geben wir uns für Mühe und was entwickeln wir für Talente, wenn es um Ausreden geht? Und bis dahin, dass man sagt, na ja, am Ende sind ja immer die anderen schuld. Nicht ich. Das geht ja schon los auf der ersten Seite der Bibel. Nicht? Was für eine Weisheit hatte der Adam von sich zu geben? Die Frau, die war's. Ich doch nicht. Naja, und die Eva, die hat ja auch nicht gleich Hurra geschrien. Die hat gesagt, die Schlange war's, nicht? Lieber Gott, was willst du? Am Ende sind es ja sowieso immer die anderen. Und kennen wir dieses Spielchen? Nicht? Am Ende sind ja die Eltern dran schuld für das Versagen der Kinder in späteren Jahren. Das habe ich so geerbt. Ja, und meine Kindheit war schlecht. Was wundert's dich? Ich bin nun mal so. Wie schwer fällt es uns zu sagen: Herr, ich liebe dich. Und der Satz wird ja noch präzisiert. Petrus sagt beim dritten Mal: Herr, du weißt alle Dinge. Da ist der Petrus offen und ehrlich und er spielt sich nichts mehr vor und er spielt auch anderen nichts vor. Er kapituliert und sagt: Herr, du weißt alle Dinge. Das ist eigentlich richtige Beziehung zu Jesus. Das ist eigentlich authentisch, wie man heute modern sagt. Dass man einfach vor Gott sich hinstellt und sagt: Herr, du weißt sowieso alle Dinge. Was will ich da noch rechten? Was will ich mich da noch rechtfertigen? Was will ich mich da noch rausreden? Herr, du weißt alle Dinge. Und wo ein Mensch so vor Jesus steht, da ist Jesus der, der sagt so: Und nun weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Ich habe schon oft gesagt, Liebe macht diensttauglich. Liebe ist die eigentliche Triebkraft für alles Tun und Handeln. Liebe zu uns Menschen, zur verlorenen Schöpfung, war die Triebfeder für alles, was Gott in Jesus Christus getan hat, bis hin zum Tode am Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist tatgewordene Liebe, dass Jesus uns erlöst hat. Und zur tatgewordene Liebe wird auch unsere Umwelt und unser eigenes Leben in unseren Familien und überhaupt verändern. Liebe ist die Kraft, die erlöst, die Brücken baut. Das ist eine Botschaft, die kann man nicht hoch genug einschätzen. Wir erleben ja heute eine Welt, wo beinahe jeder gegen jeden ist, nicht? Schaltet die Fernsehnachrichten an, die Hasskommentare, das ganze Misstrauen, wie einer gegen den anderen ist. Wir sollten uns lieben und wir sollten Menschen der Liebe sein, die diese Liebe hineintragen. Und diese Liebe, die wird uns geschenkt, so wie sie dem Petrus geschenkt wurde. Klar hätte der Petrus auch sagen können: Menschenskinder, nach all dem, was ich mir so geleistet habe, ich klappe zu und gehe nach Hause. Der Petrus nach dieser Begegnung und spätestens nach Pfingsten, da ist dieser Petrus nicht mehr wiederzuerkennen. Nicht? Da heißt es dann, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ja, der Petrus war einer, dem war vergeben worden. Bei dem strömte das Liebesangebot von Gott in sein Leben und nun konnte er weitergeben, nicht mehr aus eigener Kraft, sondern aus der Liebe Gottes heraus. Ein Versöhnter kann versöhnen. Einer, der bei Gott zur Ruhe gekommen ist, der kann diese Ruhe auch weitergeben. Einer, der mit Gott im Frieden lebt, der kann auch Frieden nach außen leben und in seine Umgebung hinein. Das ist die Botschaft, die uns dieser kleine, kurze Text in Johannes 21 zu sagen hat. Es ist eigentlich eine kurze Begegnung gewesen zwischen Jesus und Petrus. Vielleicht waren es nur wenige Minuten, aber da ist etwas in Gang gesetzt worden, was bis hineinreicht in die Ewigkeit. Liebe verändert. Liebe kann ich nicht produzieren. Ich weiß, in mir und meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Aber angeschlossen an die Kraftquelle Jesu kann dein Leben ein Segen sein. Und manchmal ahnen wir gar nicht, dass ein liebevoller Blick, ein warmer Händedruck. Gut, das können wir nicht. Aber lege doch einmal deinem Nächsten einfach die Hände auf die Schulter. Und versuche doch einmal, da wo alle rummeckern, auch mal was Positives zu sagen. Sei ein Mensch, der die Liebe Gottes in diese Welt hineinträgt. Gott traut dir's zu. Du musst doch nicht in eigener Kraft gehen. Du musst dich doch nicht erst anstrengen, sondern lass das, was Jesus in dein Leben hineingelegt hat, einfach weitergehen. Klar, ich kenne so Bilder, Zeichnungen, nicht? Wo das Herz des Menschen vom Himmel her mit Liebe aufgepumpt wird. Vielleicht kennt ihr solche Zeichnungen auch. Ja, das ist es. Die Liebe, die in meinem Leben ich erlebe von Gott her. Die Vergebung, die ich erlebe von Gott her. Die macht mich fähig, auch anderen zu vergeben. Die Größe, die Gott in meinem Leben ist, kann ich auch als Größe weitergeben. Und so kann ich den Petrus verstehen, dass er nach dieser Begegnung ja nicht nur aufgeatmet hat, sondern dann hatte sein Leben eine ganz neue Richtung. Er hat von Jesus gehört, weide meine Schafe. Jesus hat den Petrus nicht bevollmächtigt auf, wie sagt man im Gerichtswesen, auf Bewährung hin. Nicht? Also wenn du jetzt die nächsten anderthalb Jahre durchhältst, dann kann ich dir die volle Verantwortung übertragen. Nein, das macht Jesus so nicht mit Petrus. Er vertraut uns, wenn du ihm vertraust.